But you better have Jesus now. I'll tell you that's all.
Eigentlich ist dies der Song zum Reformationstag. Er ist alt, aber viel jünger als die 500 Jahre alte Lutherhymne »Ein feste Burg«. Vor knapp 100 Jahren schrieb der texanische Gospelsänger Waylon Phillips den Denomination Blues. Phillips machte Musik und er predigte für sein Leben gerne. Da es ihm in den Kirchen nicht erlaubt war, schließlich war er kein Pfarrer, predigte er auf den Straßen. Mit den unzähligen Kirchen, den sogenannten Denominationen seines Landes, konnte er wenig anfangen. In seinem Denomination Blues machte er sich über deren Eigenheiten lustig. Seine Botschaft: Letztlich ist es unwesentlich, welcher Kirche, welcher Konfession jemand angehört. Wichtig ist allein dieses.
But you better have Jesus now. I'll tell you that's all.
Am besten du glaubst an Jesus. Ich sag dir, nur darum geht's. In einer der 17 Strophen liest Gospelsänger Waylon Phillips auch den Menschen, die Leviten, die von Kirche zu Kirche springen.
Well, people that jump from church to church.
Da gibt es Leute, die von Kirche zu Kirche springen. Du kannst darauf wetten, dass ihre Konversion nicht viel wert ist. Ich sage dir, das ist alles. Du solltest lieber Jesus glauben. Ich sag dir, mehr braucht's nicht.
I'll tell you that's all.
Seit ich diesen Song kenne, spiele ich ihn an jedem Reformationstag und singe laut mit. Denominationen und Konfessionen gibt es auch bei uns in Deutschland. Nicht so viele wie in Texas, aber auch hierzulande feiern die verschiedenen Kirchen ihre eigenen Gottesdienste und pflegen ihre Eigenheiten. In der Ökumene versuchen sie gemeinsam aufzutreten und die Einheit der Christen zu praktizieren. Ein hehres Ziel. Gerade in unserer säkularen Gesellschaft, in der vielen gar nicht mehr bewusst ist, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht. Dennoch sind die Konfessionen noch immer so wichtig, dass die Kirchen zum einen nicht einfach fusionieren, wie man es aus anderen gesellschaftlichen Bereichen kennt, zum anderen sind sie vielen Gläubigen auch so wichtig, dass sie konvertieren, also die Konfession wechseln, anders als es Gospelsänger Waylon Phillips sang.
Well, people that jump from church to church, you can get the conversion don't amount to much and that's all. I'll tell you that's all. Cause you better have Jesus. I'll tell you that's all.
Dieses Lied lag mir auch auf den Lippen, als ich mich an Pfingsten 2011 zu einem besonderen Gottesdienst auf den Weg machte. Mein katholischer Freund Georg Schwiekart war in die Kirche übergetreten, zu der auch ich gehöre, in die evangelische Kirche. Das sollte in einem Gottesdienst öffentlich gemacht werden. Dort ging es um den Heiligen Geist. Georg Schwiekart wurde als neues Glied der evangelischen Kirche begrüßt. Ziemlich unspektakulär war das. Inzwischen ist der studierte Theologe sogar ordinierter Pfarrer. Aus dem Herzenskatholiken Georg Schwiekart ist ein protestantischer Pfarrer geworden. Die Geschichte hinter dem Konfessionswechsel Georg Schwiekarts hängt mit einem Buch zusammen, das er geschrieben hatte. Darin hatte er es für wünschenswert gehalten, dass auch Frauen das katholische Diakonenamt übernehmen. Heute wird dies in der römisch-katholischen Kirche offen diskutiert. Damals war das, erst recht in der recht konservativen Kölner Erzdiözese, undenkbar. Georg Schwiekart selbst hatte gerade die Ausbildung zum Diakon abgeschlossen. Doch der letzte Schritt, die Weihe für dieses Amt, wurde ihm versagt. Mit der Begründung, er würde gegen die katholische Lehre verstoßen. Schwiekart?
Der entscheidende Vorwurf war, dass in dem Buch drin stand, ich möchte, dass auch Frauen Diakonin werden können, also in der katholischen Kirche zum Diakonenamt zugelassen werden. Das haben damals schon einige Bischöfe gefordert, aber eben Meißner war dagegen. Es war für ihn Grund genug, dass ich nicht geweiht werden darf. Und dann kamen noch einige andere Vorwürfe. Also kurzum, der Vorwurf war, ich bin nicht katholisch genug. Das hat mich natürlich schon sehr verwundert mit meiner katholischen Sozialisation, meinem katholischen Herzen, mit meiner katholischen Weite, meinem Einsatz in der katholischen Gemeinde. Ich war ja auch 4,5 Jahre da im Dienst in der Gemeinde. Aber das Entscheidende war eben, anscheinend wurde daran katholisch sein festgemacht, du musst gehorsam sein und du musst einfach dich der Lehre unterwerfen. Und da habe ich gemerkt, das wird auf Dauer mit mir nicht gut gehen. Da habe ich einen Freiheitsdrang, den ich in der katholischen Kirche nicht stillen kann.
Georg Schwiekert entschloss sich, eine neue kirchliche Heimat zu finden.
Und es brauchte noch eine Zeit, bis meine Seele sich öffnete und ich dachte, kannst du das wirklich bringen? Kannst du das machen? Aber ja, ich musste dann quasi diesen Weg gehen. Es war ein innerer Druck, der sich dann gut da entladen konnte und bin dann evangelisch geworden an Pfingsten im Jahr 2011, vor 10 Jahren. Und es war ein Schritt in die Freiheit. Ich darf denken, was ich möchte. Ich darf auch im Großen und Ganzen sagen, was ich möchte und kann mich innerhalb dieser Kirche entfalten. Ich sehe auch, dass die Kolleginnen und Kollegen im geistlichen Amt unterschiedlich mit den Dingen umgehen. Und das ist eine große Vielfalt, von der ich profitiere. Und mir wird gespiegelt, gut, dass du auch da bist, mit deinem Zugang, mit deiner Art. Du bist auch kein typisch evangelischer Pfarrer, aber du darfst so sein und da haben wir alle was davon. Und das tut mir gut.
Nun ist Georg Schwiekert evangelischer Pfarrer in Bonn. Georg Schwiekert ist nicht der einzige evangelische Pfarrer, der vormals katholisch war. Statistisch werden diese Konversionen von den Kirchen nicht erfasst, deshalb lassen sich verlässliche Zahlen nicht ermitteln. Auch in Österreich, wo die Evangelischen in der Minderheit sind, waren viele evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen vormals katholisch. Anna Wienatzer ist eine von ihnen. Die 37-Jährige ist katholisch getauft und aufgewachsen und hat katholische Theologie studiert. Doch dann geschah Folgendes.
Ich war dann in Torre Annunziata, das ist am Golf von Neapel. Hab dann eben Damen aus dieser italienischen, das ist die einzig italienischsprachige evangelisch-lutherische Gemeinde in Italien, habe die kennengelernt. Und die Damen haben mich dann zu sich eingeladen in diese Gemeinde und ich bin dann da hingefahren und ich war eigentlich sehr, sehr berührt, eigentlich auch von diesem Gemeindeleben. Das ist eigentlich was ich nicht kannte in der Form. Also dieses praktisch eine Gemeinde, die einfach sehr, sehr, sehr eigenständig ist und sich sehr stark eben über dieses Evangelischsein identifiziert. Und ich glaube, die haben mich einfach konvertiert, die haben mich dann wirklich da, die haben mich sowas von überzeugt. Dass es das Richtige ist, dass man evangelisch sein muss. Aber ich glaube, es war für mich wirklich dieses, einfach zum ersten Mal wirklich an einer Gemeinschaft anzukommen und einfach mit denen die Bibel zu lesen und ja, diese Herzlichkeit und auch vor allen Dingen dieser Freigeist, der da geherrscht hat. Und dieser, wir sind wieder bei diesem Thema Mut eben in dieser Insel der katholischen Heiliger. Also das ist ja San Gennaro bei Neapel, nicht diese weinende Heiligenstatue, die Blut weint. Und also das kann man sich, das ist die Hochburg des Katholizismus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da eben diese Insel der seligen Lutheraner mittendrin, die ihr Luthertum total ausgelebt haben.
Eine weitere Erfahrung bewegte Anna Wienatzer zur Konversion. Die ist nicht so positiv, sondern hat mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zu tun. In den vergangenen Jahren kam mehr und mehr ans Licht, dass katholische Priester sich an Kindern vergangen haben. Auch Anna Wienatzer, die in Südtirol aufgewachsen ist, hörte solche Geschichten.
Ich fühle mich nicht integer, also die ganz, ganz große Frage, was lehrt die katholische Kirche, was sind die Dogmen der katholischen Kirche und auch in gesellschaftlichen Fragen, welche Standpunkte vertritt sie dort? Und ich merke einfach, stimmt damit überhaupt nicht überein. Und gleichzeitig war das einfach auch die Zeit, in der sehr, sehr viele Missbrauchsfälle aufgekommen sind im Rahmen innerhalb der katholischen Kirche, auch innerhalb der evangelischen Kirche. Ein Fall ist mir sehr nahe gegangen. Die Umgangsweise damals, die ich in meinem Umfeld mit diesem Fall erlebt habe, die hat mich einfach schockiert, wirklich schockiert. Und ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht für eine Institution ich möchte nicht im Rahmen der katholischen Kirche arbeiten. Ich kann es einfach, glaube ich, nicht, weil ich einfach anders bin, anders denke, weil ich die Sache anders angehen würde. Und gemerkt habe, dass ich da überhaupt keinen Einfluss haben kann, haben werde, wie auch in Zukunft irgendwelche Sachen geregelt werden oder gehandelt werden, weil es eben geschlechtsgebunden ist in dem Fall. Und ich habe einfach für mich entschieden, okay, es geht nicht, ich kann nicht.
Als katholische Theologin hätte Anna Wienatzer beruflich in die Forschung gehen oder als Religionslehrerin arbeiten können. In der kirchlichen Hierarchie wäre sie als Frau schon an den unteren Stufen ausgebremst worden. Die selbstbewusste Frau wollte etwas in ihrer Kirche ändern und voranbringen. Aber wie?
Ich habe dann einige Gespräche geführt mit katholischen Theologen, aber auch mit bekannten evangelischen Pastoren. Und einer dieser Pastoren hat mir dann eben noch nahegelegt, ob ich es mir nicht mal überlegt hätte, zu konvertieren und einfach zu schauen, was die evangelische Kirche für mich bereithalten könnte, beruflich.
Anna Wienerzer traf ihre Entscheidung. Sie verließ die römisch-katholische Kirche und wurde evangelisch. Als Pfarrerin wollte sie das Wort verkündigen, ohne Einschränkung und ohne Benachteiligung aufgrund ihres Frauseins. Ein Teil ihrer katholischen Ausbildung wurde ihr angerechnet, anderes musste sie neu studieren. Eine Wiener evangelische Kirchengemeinde hatte Interesse an der jungen Pfarrerin. Im September wurde sie ordiniert. Nun ist sie fertige Pfarrerin im quirligen Wiener Stadtteil Floridsdorf. Sie wirkt glücklich.
Ich glaube, es ist eine der besten Entscheidungen gewesen, die ich in meinem Leben getroffen habe.
Anna Wienerzer und Georg Schwiekart. Die Wiener Pfarrerin und der Bonner Pfarrer haben die Konfession, in der sie Jahrzehnte gelebt haben, hinter sich gelassen. So verlockend die neue Konfession auch erscheint, die spirituelle Heimat zu verlassen, die einem so vertraut ist, das ist kein leichter Schritt. Katholische Gottesdienste sind sehr sinnlich, es riecht nach Weihrauch, Glöckchen klingeln, ein Hauch von Mysterium durchweht den Kirchenraum. In protestantischen Gottesdiensten hingegen geht es recht sachlich zu. Das Wort, also die Predigt und gehaltvolle Lieder stehen im Mittelpunkt. Alles, was davon ablenken könnte, wird eher gemieden.
Es gibt manchmal in mir ein katholisches Heimweh, wo ich wirklich denke, ach, das war ja auch schön und ein bisschen fehlt mir das und dann brauche ich nochmal eine Messe oder dann fahre ich nach Rom und genieße diese katholische Aura. Und gleichzeitig weiß ich doch, es gibt kein Zurück und ich will auch gar nicht zurück.
Trotz seiner Kritik an der römisch-katholischen Kirche, trotz seiner für ihn belastenden Erfahrungen, Georg Schwiekart ist zu klug, um an seiner ehemaligen Kirche nun kein gutes Haar mehr zu lassen.
Eine Stärke des Katholizismus ist wirklich, dass er eine Weltkirche ist. Das ist weltverbindend. Trotzdem gibt es natürlich noch die Inkulturation, also Katholiken in Indien sind nochmal anders drauf als Katholiken in Bayern oder in Norwegen oder in Reykjavik. Und trotzdem verbindet sie etwas, das machen sie wirklich gut, dass sich als Katholiken auf der ganzen Welt so empfinden können. Eine feierliche, große Liturgie, die Menschen mit hineinnehmen kann, das können sie wirklich gut. Auch vom theologischen Denken her haben sie manchmal eine Weite, die ich mir für den Protestantismus auch wünsche.
Georg Schwiekarts Konfessionswechsel scheint wohl durchdacht zu sein. Häme gegenüber seiner katholischen Ex-Heimat hegt er nicht. Doch gegen das, was er am Protestantismus schätzt, kommt auch der Reichtum der katholischen Kirche letztlich nicht an.
Also was mir am Protestantismus besonders gut gefällt, ist wirklich dieser große Freiheitsgedanke. Als Martin Luther die Bannbulle verbrannt hat, hat er im Grunde genommen damit sehr deutlich gemacht, symbolhaft, die Kirche hat über mich keine Verfügungsgewalt mehr. Ja, die Kirche hat nicht die Deutungshoheit über meinen persönlichen Glauben. Luther hat dann selber versucht zu sagen, was richtig und falsch ist und hat diskutiert mit anderen Reformatoren und anderen Theologen. Aber im Grunde genommen, es gibt diese große Freiheit im Protestantismus. Du bist selbst verantwortlich und du darfst das auch selbst verantworten. Das gefällt mir sehr gut. Und was mir am Protestantismus auch gefällt, ist dieses, ja, wie soll ich es mal vorsichtig sagen, manchmal dieses Hemdsärmelige. Dieses schlichte, es gibt einen Begriff von Kirche, aber der ist eben sehr viel einfacher gestrickt als in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche muss aufpassen, dass sie nicht die Kirche quasi zum Reich Gottes erklärt und dann zufällig selber darüber Verfügungsgewalt hat. Die Evangelien sagen, Kirche ist eben die Versammlung der Menschen, die Gott suchen. Und ja, das ist eben, da kommen wir als Sünder zusammen, als Unvollkommene, als sehr disparate Gruppe. Und wir können häufig nicht mit einer großen Stimme sprechen, weil wir so unterschiedlich sind. Aber alle dürfen sein. In der Kirche sind alle willkommen. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich das Abendmahl feiere, dann darf ich guten Gewissens sagen, alle sind eingeladen.
Auch die konvertierte Wiener Pfarrerin Anna Wienerzer blickt nicht neidlos auf die katholische Kirche. Deren Plus beschreibt sie so.
Ich finde es eben auch so ganz interessant, dass die katholische Kirche immer schon erkannt hat, wie unglaublich wichtig es ist, eine Person zu haben, mit der du dieses Glaubenskonstrukt oder diese Institution Kirche identifizieren kannst. Nicht? Ich glaube, dass das schon nicht schlecht ist. Also zu sagen, da ist jetzt ein Papst Und das ist das Gesicht der römisch-katholischen Kirche. Wenn ich sage, ich bin evangelisch, er ist das Gesicht der evangelischen Kirche, keine Ahnung. Und ich glaube, dass wirklich viele Menschen da einfach, dass da ein Urbedürfnis angesprochen wird, weil der Mensch halt sich ein Bild oder ein Bildnis von dem machen möchte, woran er sein Herz eben hängt. Nicht, sage ich jetzt, Luther mit einem der Gebote. Ich denke mir, die evangelische Kirche kann das nicht, was einerseits gut ist, was ich inhaltlich sehr, sehr wichtig finde, aber ich glaube, dass das auch teilweise ein bisschen problematisch ist für Kirchenanhänger, dass da eben diese Identifikation vielleicht nicht so stark gegeben ist mit der Kirche wie einfach mit der römisch-katholischen Kirche. Also ich erlebe es einfach so. Und wenn es dann eben nicht der Papst ist, dann wird es eben zumindest, erlebe ich das in Italien so, dann sind es Heilige, nicht, die das diesen Platz einnehmen. Und das fehlt natürlich in der evangelischen Kirche. Ich empfinde das als evangelische Freiheit und finde, das ist auch gut so. Aber ich glaube, dass das sicherlich besser durchdacht ist von Seiten der Katholiken aus. Oder smarter, nennen wir es mal so.
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Diese trotzig selbstbewusste Haltung des Reformators Martin Luther übernehmen auch die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer. Bestenfalls. Doch die Versuchung, sich mit der großen katholischen Kirche zu vergleichen und dabei schlecht abzuschneiden, ist groß.
Der Protestantismus hat zu wenig Selbstbewusstsein. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Wir müssen nicht immer auf die große Mutter schielen, auf die große Schwester, die katholische Kirche, als würden wir darauf warten, dass sie uns auf die Schulter klopft und sagt, ja, du bist auch eine Kirche. Nein, das werden die nicht machen. Ja, wir machen einfach unser Ding als Protestanten. Und wenn das auch anders ist als die katholische Kirche, auch wenn die sagen, huch, das dürft ihr aber nicht, dann entfernt ihr euch von uns, ja, dann entfernen wir uns eben, wir machen unser Ding. Es mangelt an Selbstbewusstsein, auch was uns als Kirche angeht. Wir haben eine Aufgabe in der Gesellschaft und da sollten wir wirklich diese Chancen auch nutzen und nicht so vorsichtig sein, nicht so ängstlich sein, sondern mutig vorangehen, für das Reich Gottes arbeiten mit den Strukturen, die wir in dieser Welt eben auch ausnutzen können.
Dass die evangelische Freiheit auch ihre Tücken hat. Auch diese Konversionserfahrung gehört zum Kirchenwechsel.
Manchmal ärgere ich mich ganz schrecklich über diese Freiheit, weil diese Freiheit auch fürchterlich anstrengend ist. Und ich merke das eben gerade, wenn ich in Gemeindevertretungssitzungen oder Presbyteriumssitzungen sitze, also wenn ich in diesem total demokratisch, also diesem presbyterial-synodalen Aufbau der Kirche, der evangelischen Kirchen, wo einfach jeder mitzureden hat und und Entscheidungen mittreffen darf, dann denke ich mir immer, das ist die Rechnung, die ich für diese Freiheit kriege. Eben, dass einfach Entscheidungen einfach auch demokratisch entschieden werden. Und ich finde das wahnsinnig gut, aber wie gesagt, ich finde Freiheit auch immer sehr anstrengend. Eben einerseits, weil die Struktur einfach sehr kompliziert ist oder sehr komplex ist, sagen wir mal so, und einfach gewisse Prozesse einfach einen längeren Anlauf brauchen, damit die dann eben auch basisdemokratisch entschieden werden. Und andererseits ist diese Freiheit auch anstrengend, weil ich einfach merke, dass es nicht immer für alles eine vorgefertigte Meinung oder für eine vorgefertigte Antwort gibt. Und ich mir jedes Mal ein Bild selber über die Situation machen muss.
Bei einem Thema ist die Verschiedenheit der Konfessionen besonders deutlich sichtbar. Beim Abendmahl. Evangelische Christen laden Christinnen und Christen unabhängig von ihrer Konfession zum Abendmahl ein. Die römisch-katholische Kirche ist da rigide. Dort werden nur die Menschen der eigenen Konfession an den Tisch des Herrn geladen, wie es in der Kirchensprache heißt. Im ökumenischen Alltag wird diese offizielle Praxis allerdings schon hin und wieder durchbrochen. Dann dürfen sogar Pfarrerinnen wie Anna Wienerzer am katholischen Abendmahl teilnehmen.
Also es ist, wenn zum Beispiel Gottesdienste stattfinden hier in unserer Gemeinde, wo Abendmahl gefeiert wird und katholische Vertreter eingeladen sind, dann sind die natürlich ganz im evangelischen Sinne eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Und wenn ich in der katholischen Kirche eine Einladung kriege, die sich dezidiert an mich oder an evangelische Christen in der Gemeinde oder Teilnehmer richtet, dann nehme ich das an, absolutes Angebot. Ist mir auch schon passiert. Aber sonst feiern wir nicht zusammen Abendmahl, nein. Das machen wir mit den Methodisten, das machen wir mit anderen Gemeinschaften, aber nicht mit Katholiken.
Der Bonner Pfarrer und Konvertit Georg Schwiegert ist in einer besonderen Situation. Seine Frau ist katholisch.
Wenn wir gemeinsam zum Abendmahl gehen wollen, das Allereinfachste ist, gehen wir in meinem Gottesdienst zum Abendmahl oder wir gehen beide in einen anderen evangelischen Gottesdienst. Ich darf da hingehen, weil ich evangelisch bin und die Jüdin darf da hingehen, weil sie katholisch ist, weil eben im evangelischen Abendmahl beide eingeladen sind, beide Konfessionen. Wenn wir gemeinsam in eine Messe gehen, dann machen wir es in der Regel so, dass ich nicht zur Kommunion gehe, weil ich eben als ausgetretener Katholik, wie es im Kirchenrecht heißt, abgefallen bin, abgefallen vom Glauben und exkommuniziert. Ich darf also nicht zur Kommunion gehen, bin von der Eucharistie ausgeschlossen und ich möchte mir nichts erschleichen, was mir nicht zusteht. Ich möchte eigentlich auch ungern das so gnadenhalber bekommen. Es gibt schon mal Priester, die mir sagen, komm doch einfach, mir macht das nichts aus. Die übertreten dann damit eine Regel ihrer Kirche. Mir wäre es lieber, die Regel würde geändert werden und ich könnte guten Gewissens dahin gehen und nicht so heimlich.
Um zusammen mit seiner Frau die katholischen Regeln zu umgehen und gemeinsam das Abendmahl zu feiern, hat sich das konfessionsverschiedene Ehepaar eine ganz eigene List ersonnen. Es scheint, als sei Georg Schwiegert dafür nicht nur bei Martin Luther, sondern bei dem humorvoll-menschlichen Filmpriester Don Camillo in die Lehre gegangen.
Manchmal ist es so, dass meine Frau zur Kommunion geht, kommt dann wieder und hat eine Hälfte, ein Stück ihrer Hostie abgebrochen und reicht mir das. Und dann verzehre ich das dann oder konsumiere ich das dann in der Bank, kommuniziere und bin dann auch mit dabei. Das ist rührend, das ist dann wirklich unser privates Ding, das wir da machen. Dann habe ich Kommunion mit meiner Frau und mit der Gemeinde und mit Gott in der Eucharistie.
Was bedeutet heute noch der Reformationstag? Jener kirchliche Feiertag, der an den 31. Oktober 1517 erinnert, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosstür genagelt haben soll, was schließlich die Reformation in Gang setzte.
Das ist für mich ein identitätsstiftendes Fest für die evangelischen Christen. Also viel stärker als Karfreitag oder so. Oder von mir aus gesehen auch Weihnachten oder Ostern. Nicht? Da geht es wirklich darum zu sagen, ich bin evangelisch, weil... Tak, 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 tak. Und das sollte eigentlich so, das dann was Menschen, was jemand, der evangelisch ist, sollte der mit dem Reformationstag assoziieren können oder für sich persönlich. Und ich denke mir, dass das schon auch so eine Identitätsfrage ist mit der Konfession. Und das Evangelische ist eben gerade das für mich, diese Geschichte, was jetzt an der Legende des Reformationstags jetzt auch stimmt, wie das sich vollzogen hat oder wie auch nicht. Aber vielmehr einfach der Inhalt der Geschichte, dass Luther sich getraut hat, einfach Missstände in seiner Gesellschaft oder seiner Zeit eben offenkundig anzusprechen im Lichte des Evangeliums.
Eine Gefahr lauert, nämlich die, dass der Reformationstag nur für Protestanten eine positive Bedeutung hat. Pfarrer Georg Schwiegert versucht, dem entgegenzusteuern.
Natürlich verbindet Katholiken und Protestanten mehr, als sie trennt. Und trotzdem sieht man Unterschiede in den Kirchen. Das Reformationsfest ist aber auch die Gelegenheit, wirklich eine Standortbestimmung zu machen, wo stehen wir jetzt als Kirche. Das Reformationsfest bietet uns Gelegenheit, zurückzuschauen, aber auch nach vorne. Wohin sind wir eigentlich unterwegs? Und das müssen wir ehrlich betrachten und ehrlich analysieren. Und doch sehen wir sind ja nicht einzeln unterwegs als Protestanten. Wir sind ja auch eine Kirche, wir sind ja auch eine Gemeinschaft von Geschwistern. Von sehr unterschiedlichen Geschwistern, das müssen wir auch aushalten. Wir haben zu den gleichen Themen sehr verschiedene Meinungen und Ansichten, aber das kann man auch aushalten. Ich sage zu meiner Gemeinde manchmal, natürlich mit einem zwinkernden Auge, wir nennen uns Schwestern und Brüder, weil man sich Geschwister nicht aussuchen kann. Wir sind eben die Gemeinde Jesu Christi und tragen alle was dazu bei, dass wir gemeinsam gut durch die Zeit kommen. Wir als Schwestern und Brüder, als getaufte Christinnen und Christen, wir wollen das vom Evangelium leben, was wir verstanden haben. Das heißt evangelisch sein. Und dafür ist es gut, das Reformationsfest einmal im Jahr zu feiern. Now you can go to your college, you can go to your school. If you ain't got Jesus, you's an educated fool and that's all. I'll tell you that's all.